Wir möchten Sie recht herzlich willkommen heißen, alle miteinander und auch den Hauskreis aus Möhringen. Wo sind Sie denn? Hauskreis Möhringen? Ah, auf dem Olymp, ja. Und dann begrüßen wir ganz herzlich Herrn Prälat Schäfbuch. Und jetzt habe ich gerade Ausschau. Ist Ihre Frau auch mitgekommen? Ah ja, deshalb. Sie sehen, da ist niemand. Gut. Herr Prälat Schäfbuch wird heute die Bibelstunde halten und erfahrungsgemäß wird er uns den Tisch sehr reich decken. Und wir dürfen zulangen. Wir sind eingeladen zuzugreifen. Und das Zugreifen ist das dann das Entscheidende. Dass wir reich gesättigt in Anführung aus der Bibelstunde gehen. Und lassen wir uns deshalb jetzt beginnen mit dem Lied. Unser Mund, der ist bei Jubel Nummer 61.
Treuer Heiland Jesus Christus, hilf zu uns, dass wir unseren Mund weit aufmachen, dass du ihn fühlen kannst. Lass du uns hungern und dürsten nach deiner Gerechtigkeit, damit wir satt werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihre Aufmerksamkeit wenden zu einem Abschnitt des Apostels Paulus in Römer 3. Ab Vers 21, nun ist ohne Zutun des Gesetzes Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geoffenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Denn sie sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Als ich das letzte Mal hier sein durfte, durfte ich einiges von dem weitersagen, was mir groß geworden ist, über die mächtige Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt ist mir neu wichtig geworden, dass der Apostel Paulus, wenn er von der Gnade spricht, meist im Zusammenhang damit von der Gerechtigkeit spricht, die vor Gott gilt. Mein Hauptthema, das ihn beschäftigt hat. Römer 3, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben, und werden gerecht gemacht durch die Gnade. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. Die Fülle der Gnade besteht nicht in der Fülle von allen möglichen Gnadengaben, sondern in der Fülle der Gerechtigkeit. Müsste man sagen, Herr Paulus, Entschuldigung, wie kommst du da eigentlich drauf? Was hast du für eine fixe Idee? Das beschäftigt uns doch gar nicht so gewaltig, wie wir vor Gott gerecht sein sollen. Uns beschäftigt doch viel mehr, ob Gott gerecht ist. Wie kann er das in New Orleans zulassen und mit Tsunami? Schon der Abraham hat Gott in den Ohren gelegen und gesagt, es ist doch unmöglich, dass du den Gerechten bestrafst mit dem Gottlosen, der du aller Welt Richter bist. Der aller Welt Richter ist, muss doch gerecht richten, die Schuldigen bestrafen und die einigermaßen Frommen davonlaufen lassen. Wenn wir dem Apostel Paulus gesagt hätten, das beschäftigt uns, ob du gerecht bist, dass ein Hitler sich einfach davonstellen darf, ein Erich Honecker, geht's denn auf dieser Welt gerecht zu, lieber Gott, pass du auf, hast du die Fäden noch in der Hand? Da würde der Paulus ganz gewiss sagen, Entschuldigung, das ist doch nicht das Hauptthema. Die Zeugen Gottes haben gewusst, dass das Menschen umtreiben kann. Psalm 73, es erregte mein Herz, dass den Gottlosen so gut geht. Sie sind in keiner Gefahr des Todes und meine Strafe ist täglich da. Hier. Der vor Gott klagt, ach, wenn ich vor Gott treten könnte, ich wollte meine Handschrift ihm zeigen, dass ich unschuldig bin, warum werde ich gestraft? In der Bibel ausgesprochen, dass das Menschen bewegen kann, aber in der Bibel hat Gott auch ausrichten lassen. Wie kann denn der Ton zum Töpfer sagen, was machst du? Eine Vermessenheit, wenn wir als Menschen Gott herausfordern und fragen, was ist mit deiner Gerechtigkeit los? Wir, ob das meine Frau fragen, ist bei mir kein Fehler, mache ich nichts falsch, da würde ich als Frau gar nicht anfangen, gell? Sie hat mich lieb. Aber je näher Menschen auf uns drauf sind, wissen sie doch, wie viel bei uns nichts stimmt von dem, was wir im edelsten Bemühen vorhaben. Wie können wir, die Ungerechten, Gott anklagen und sagen, bei dir stimmt's doch nicht. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden einmal in der Ewigkeit, wenn wir es erleben dürfen, die Fülle der Gerechtigkeit Gottes sehen, ohne Zweifel. Dass Gott Gerechtes wirkt Buch Jesaja heißt es, dass ich der Herr bin, der Recht und Gerechtigkeit übt, praktiziert. Denn daran habe ich Lust. Gott praktiziert mit Freude Gerechtigkeit mehr als wir ahnen. Aber, so frage ja bei Herr Paulus, wie kannst du von Gerechtigkeit reden? Herr Paulus würde sagen, das muss euch doch auf den Nägeln brennen, dass keiner von uns vor Gott gerecht ist, vor Gott. Eigentlich, wenn wir vor die alles durchdringenden Augen Gottes gestellt werden, bloß sagen können, o Gott, hab Erbarmen mit mir. Dass keins unter uns, so verschieden unser Leben aussehen mag, dass nicht, wenn es vor die heiligen Augen Gottes gestellt wird, sagen müsste, o Gott, das ist mir ja gar nicht bewusst, dass so viel falsch gelaufen ist. Deshalb spricht der Apostel Paulus von der Gerechtigkeit. Aber auch deshalb, weil der Herr Jesus ihm das wichtig gemacht hat. Der Bergprediger, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren Leute, die so vorbildlich gelebt haben, dass wir sie hochkant in den Stadtrat wählen würden, als Stimmenkönige. Vorbilder waren das. Nach menschlichem Ermessen makellos gelebt. Die haben sich bemüht, unsträflich vor Gott zu sein. Und jetzt sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht noch besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wie geht's weiter? Werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen? Ich möchte in den Himmel kommen und sie doch auch. Wie schaffe ich das, dass meine Gerechtigkeit noch besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer? So wie es der Herr Jesus gesagt hat, im Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner, dass der Zöllner mit seiner kaputten Vergangenheit bloß noch sagen konnte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerecht gemacht, gerecht fertig. Wer um Gottes Gnade bittet, sehnlich bittet, hat mehr Gerechtigkeit als der, der das vorbildlichste Leben zu leben sich bemüht. Gott schafft Recht seinen Auserwählten, sagte Herr Jesus einmal. Er wird Recht schaffen. Die größere Gerechtigkeit als all unsere vorbildliche, bemühte Gerechtigkeit ist das, was Gott uns in seiner Gerechtigkeit schenken will. Der Apostel Paulus hat Jesus ernst genommen. Jesus hat das Thema der Gerechtigkeit aufgenommen. Und Jesus, der Auferstandene, hat seinen Leuten die Schrift geöffnet. Die Worte der Propheten, die Psalmen, dass sie erkannt haben, was schon dort von Jesus vorausgesagt ist. Siehe, ich will dem David, so heißt es beim Propheten Jeremia gleich zweimal, einen Nachkommen erwecken, der Gerechtigkeit anrichten wird, schaffen wird. Und dies wird sein Name sein, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Was ein Kürzel, der erst in Jesus wahr geworden ist, dass die ganze herrliche Gerechtigkeit Gottes uns geschenkt wird, dass wir da Anteil haben dürfen. Fast so, wie wenn wir im Mutterleib, wir alle, Anteil bekommen haben am Sauerstoff unserer Mutter, am ganzen Leben, am Lebenskraft. So möchte Jesus uns Anteil geben an seiner Gerechtigkeit. Angesagt beim Propheten Jeremia, noch schöner, Jesaja 53, er, der Gerechte, mein Knecht, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Schaffen wie bei der Schöpfung. Vorher war Tohu Wabohu, durcheinander, nichts. Und so will er, der gerechte Knecht Gottes, Gerechtigkeit schaffen. Bei uns, wenn wir vor dem Spiegel stehen und uns vor Gottes Augen prüfen, dass so vieles daneben gegangen ist, er will Gerechtigkeit schaffen. Das ist immer noch beim Paulus. Der Paulus sagt, begreift doch nicht, dass Jesus uns viel über Gerechtigkeit gesagt hat. Und dass schon bei den Propheten das angekündigt ist. Mein Thema. Ich will doch den Menschen nicht weniger geben als das Wichtigste. Gleich in der ersten großen Missionspredigt, die uns fast stenografisch genau hinterlassen ist, der Predigt des Apostels Paulus in Antiochien, in Pisidien, war das der Spitzensatz. Gott macht gerecht, der an Jesus glaubt. Gott macht den gerecht, der an Jesus glaubt. Wir können mal sagen, ist das furchtbar evangelistisch, missionarisch, mit so einem hochtheologischen Satz zu kommen? Richtige Evangelisten, die gehen zuerst mal drauf ein, auf das, was die Menschen bewegt. Man muss ihnen Mut machen, man muss von ihren Beziehungskrisen sprechen. Ach, der Apostel Paulus hätte auch anfangen können, mit dem, was heute so oft in der Christenheit zu hören ist. Mit Jesus wird dein Leben schön und weit, es bekommt Horizonte, alle Fragen werden gelöst bei Jesus, dein Leben wird fröhlich bei Jesus. Er wäre ja damit gar nicht so besonders daneben gelegen. Aber er wollte das Wichtigste, das Zentralste weitergeben, das, was in keiner anderen Religion zu haben ist. Dass nämlich wir Menschen mit den Fehlern unseres Lebens, mit all dem Ungerechten vor Gott, mit all dem, was Gott traurig macht, gerecht werden können. Dass wir so mit Jesus verbunden sind, dass Jesus auch über uns sagt, du bist mein lieber Sohn, meine Tochter, an dem ich Freude habe, zusammen mit Jesus. Dass der ganze strahlende Glanz von Jesus auf uns fällt. Liebe Brüder und Schwestern, dazu sind wir mit Jesus verbunden. Nicht bloß, weil wir irgendwas an Jesus glauben und von ihm manchen Impuls bekommen, sondern mit ihm verbunden sind, mit seiner Gerechtigkeit, die uns durchdringen will. Das wollte der Apostel Paulus weitergeben, wenn er die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die vor Gott bestehen kann, die Gott wirkt, mit der uns Gott beschenken will, wenn er das weitergeben wollte. Brauchen wir denn diese Gerechtigkeit? Es gibt niemand unter uns heute Mittag, der nicht dankbar ist, für manche Bewahrung, die Gott geschenkt hat. Das gibt's, dass Gott uns bewahrt in großen Nöten. Und dafür sind wir dankbar. Wir sind dankbar für Impulse, die Gott uns gibt, für die Gemeinschaft, in die er uns hineinstellt. Aber haben wir auch schon dankbar dafür gebetet? Herr Jesus, vielen Dank, dass in meinem Leben, in dem es an Heiligkeit noch arg fehlt, deine Gerechtigkeit da ist, dass du mir deine Gerechtigkeit schenken willst. Haben Sie schon mal dafür Danke gesagt? Sie dürfen anfangen damit, Danke zu sagen. Ja, dass das für mich gilt. Gott ist hier der Gerecht. Macht, so heißt Römer 8. Nicht der entscheidet drüber, ob mein Leben plus oder minus einigermaßen in Ordnung ist, sondern der gerecht macht, der schafft. Dafür dürfen Sie Danke sagen. Das hat mich bewegt, dass davon so selten in der Christenheit gesprochen wird. Das, was den Apostel Paulus zutiefst bewegt hat, was die Propheten bewegt hat, was Jesus bewegt hat, ich habe mal unsere Gesangbücher durchgeforscht, allerdings ihr schönes Ich will dir danken noch nicht, müsste man auch mal tun. Im Korntal haben wir zwei Gesangbücher durchgeforscht. Kommt eigentlich einmal vor, uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben. Dass Gott uns hört, dass er Gebete erhört, dass er uns liebt, dass er uns leitet, dass er uns führt, steht wunderbar drin. Aber warum so selten, dass Gott gerecht macht? Haben wir das Angebot aus dem Schaufenster genommen, weil wir gedacht haben, naja, das zieht heute nicht mehr so sehr. Hat mich erschreckt, dass das in der Christenheit so wenig bewegt wird. In der Reformation hat man gesagt, diese Justificatio impii, dass Gott den Sünder gerecht macht, ist der zentrale Artikel des Evangelischen Seins. Und jede rechte Theologie wird gemessen daran, ob es uns wichtig ist, dass Gott mich Sünder gerecht macht. Spielt das heute noch eine Rolle? Auf Kirchentagen und Gemeindetagen? In vielen irischen Segenssprüchen, die irgendwo erfunden werden, kommt da auch einmal, ich danke dir für den Segen, dass du mich gerecht machst. Oder plätschern wir bloß an der Oberfläche ein bisschen Religiosität? Gott will gerecht machen. Eigentlich müsste es uns auf den Nägeln brennen. Eigentlich. Im Buch Hiob wird erzählt, dass der Eliphas von Teman berichtet hat, bei Nacht, als alle anderen Menschen geschlafen haben, ist zu mir ein Wort gekommen, ein Flüstern, ich habe es vernommen, und mir standen die Haare zu Berge, ein Zittern kam über mich. Und diese eine Frage gestellt wurde, wie kann der Mensch gerecht sein vor seinem Schöpfer? Eine elementare Frage, die uns eigentlich auf den Nägeln brennen müsste, die auch letztlich in allen Religionen drin ist, wenn Sie hören, wie Tausende bei Benares in den Ganges sich selbst taufen. Eine Sehnsucht in allen Religionen von dem, was uns beschmutzt, symbolisch oder richtig reinzuwaschen. Endlich mit dem armseligen Kleid unseres Körpers, mit dem Gewand, das uns für dieses Leben geschenkt ist, überkleidet zu werden, mit einem strahlenden, vollkommenen Gewand, eigentlich in allen Religionen. Eine Sehnsucht, wie kann ich vor Gott bestehen? Nun wird ja in der Bibel gar nie gesagt, dass der Mensch nichts kann, dass alles, was wir anpacken, falsch ist. Oft wird das Christentum so dargestellt, als ob wir alles madig machen. Der Mensch kann nichts und bringt nichts fertig. Nein, in der Bibel steht als Bekenntnis: Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Wir alle wissen, was ein beflecktes Gewand ist. Gell? Wir sehen es eigentlich jeden Samstag. Wir dürfen da wohnen, wo das Landschlosshotel von Korntal ist. Das sind samstags immer die Hochzeiten. Garantiert passiert jedes Mal, dass jemand ein Glas Champagner oder irgendwas über sich runtergießt, das schöne Gewand. Und jedes Mal kommt der Schrei: Oh, ein schönes Kleid, gell? Da ist nicht das ganze Kleid kaputt, sondern bloß da ein Streifen runter. Ich ziehe gerne, meine Freunde wissen das, dunkle Hemden an, weil man die Flecken da nicht so sehr sieht, gell? Aber viele Männer ziehen schon gar keine Krawatte mehr an, weil das besonders gefährlich die Stelle ist, gell? Ein beflecktes Gewand heißt, alles sonst 99,8% ist okay. Dummerweise dieser Fleck. Doch schön, dass die Bibel sagt, so ist unsere Gerechtigkeit, nicht alles falsch. Da gibt es Flecken, und die sind überdeutlich bei denen, die sonst sich um Gerechtigkeit mühen. Unvergesslich eine Beerdigung in Schorndorf, die der Kollege Beerdigungsredner gehalten hat. Er hat gesagt zu den drei Töchtern der Verstorbenen: Ihr müsst euch keine Vorwürfe machen. Ihr habt all die Mutterliebe, die ihr empfangen habt, zurückgegeben in den langen Jahren der Pflege, in denen ihr fürsorglich eure Mutter gepflegt habt. Wie wart ihr Tag und Nacht anwesend? Der konnte über feierliche reden als jeder Pfarrer, gell? Also. Und ich sehe noch die Rücken der drei Töchter vor mir, wie die geschüttert haben im Schluchzen, weil über den Worten, was ihr an eurer Mutter getan habt, was ihr an Liebe und Geduld erwiesen habt, ist ihnen bewusst geworden, wie oft sie gedacht haben, jetzt könnte auch mal die Mutter sterben oder vollends ins Pflegeheim gehen. Die ungeduldigen Worte, die gekommen sind, die Hartherzigkeit. Auf dem Hintergrund der Gerechtigkeit kommt erst doch heraus: Die Flecken unserer Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Wir müssten doch eigentlich bei dem Angebot, das uns von Jesus gemacht wird, uns macht gerecht der treue Knecht, müssen wir zupacken, dankbar zupacken. Wie kommt's, dass wir so selten tun? Gibt bloß eine Antwort, weil das Überzeugtsein von uns selbst, unsere Selbstliebe, unsere Eigenliebe, auch einen Zweig hat, die Selbstgerechtigkeit. Ich bin schon recht. Wenn alles so wären wie ich, würde es in dieser Welt anders aussehen. Steckt in uns allen drin, die Selbstgerechtigkeit. Wenn es in dieser Welt anders werden soll, soll mal die anderen anfangen. Ich bin doch schon ganz perfekt, verhältnismäßig. Ludwig Hofacker, der große Erweckungsprediger unseres schwäbischen Landes, gestorben 1828, hat einmal seinen Freunden geschrieben: Ach, in meinem Herzen ist so viel Selbstgerechtigkeit. Ich habe zwar nichts geleistet, ich habe kein rechtes Einkommen, ich habe noch nicht mal eine richtige Pfarrstelle, ich habe keinen Freundeskreis, aber tief in meinem Herzen heißt es, es gibt wenige, die es so ernst meinen mit ihrem Glauben wie du. Sehen Sie, selbst ich. Ich brauche doch nicht Gottes Gerechtigkeit, dass es nicht vorangeht in euren Gemeinden. Ist nicht so, dass ihr euch selbst viel zu viel selber zutraut, als ob ihr etwas machen könntet? Weg mit den Lumpen der Selbstgerechtigkeit. Das ist ein Wort, weg mit den Lumpen der Selbstgerechtigkeit. Und alles dem Jesus zutrauen, der in uns schafft, der aus dem Tohuwabohu etwas macht. Gott ist hier, der gerecht macht, heraus aus den Lumpen der Selbstgerechtigkeit. Gott macht den gerecht, der an Jesus glaubt. Er sagt, Jesus, jetzt traue ich dir zu, dass du das in mir schaffst. Ist das zu hoch theologisch? Wahrscheinlich, ja. Apostel Paulus hat sehr seelsorgerlich durchkonjugiert, was das bedeutet, dass wir gerecht gemacht werden. Gerade dort Römer 8, wo er davon spricht, Gott ist hier, der gerecht macht, da heißt der Vordersatz, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Das ist der Normalfall, dass Leute, die zu Gott gehören wollen, sehr kritisch von den anderen beäugt werden. Sehr kritisch. Aha, das wollen die Superfrommen sein. Das wollen die sein, die Gott im besten Täschchen haben. Aha, was wir von denen alles wissen. Im Leben stimmt's auch nicht. Und Apostel Paulus sagt, wenn so die Auserwählten Gottes beschuldigt werden, dann sagt nicht, naja, jetzt prüft euch mal selber, bei euch ist ja auch nichts in Ordnung und bei uns ist ja verhältnismäßig. Nein. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Frage zeigen. Gott ist hier, der gerecht macht. Und zwar genau Leute, die es nötig haben. So wie jenen Zöllner im Tempel. Es macht Gott Freude in mein verpfuschtes Leben mit den vielen versäumten Gelegenheiten, der vielen Lieblosigkeit, viele Unaufmerksamkeit, die vielen Chancen, die mir Gott gegeben hat, die ich nicht genützt habe, seine Gerechtigkeit zu schaffen. Was Neues zu schaffen, was gar nicht da ist. Gott ist hier, der gerecht macht. Ach, was das für ein Aufatmen für uns, wenn wir beschuldigt werden. Aber auch ein Aufatmen, wenn Schweres über uns kommt. Apostel Paulus hat selbst erlebt, dass er in der Nachfolge des Herrn Jesus viel Schweres erleben musste. Und da taucht ganz rasch die Frage auf, will Gott mich jetzt bestrafen? Will er mir die gelbe Karte zeigen? Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Oder hat Gott sich getäuscht? Man kann auch patzig, pampig sagen, lieber Gott, Entschuldigung, bei mir ist alles in Ordnung. Mich brauchst du nicht zu bestrafen. Der Apostel Paulus hat gewusst, wenn Leiden über ihn kommt, keine Strafe. Die ist erledigt. Gott ist hier, der auch nicht gerecht macht. Mit den vielen Unvollkommenheiten, die es auch in seinem Leben gab. Er hat mich gerecht gemacht. Und jetzt ist Leiden keine Strafe, sondern ein Signal, ein Beweis, ein Pfand dafür, dass ich ganz zu dem leidenden Jesus gehöre. Wenn die schwere letzte Krankheit über sie kommt, sind die Fragen da, bestraft mich Gott, hat Gott mich vergessen, hat Gott mich auf die Seite gestellt. Wohl ihnen, wenn sie wissen, Gott ist hier, der gerecht macht. Für mich ist keine Strafe. Das Leiden ist für mich ein Zeichen dafür, dass ich gewürdigt bin, zu dem Jesus zu gehören, der auch ins Leiden gegangen ist. Das ist ein komisches Wort vom Apostel Paulus, dass ich die Leiden erfülle, die noch von Christus noch nicht ausgefüllt sind. Ich darf noch teilhaben an dem fetzten Leiden, die noch übrig sind, die Gott hineingeordnet hat in diese Welt. Wohl ihnen, wenn sie das tröstlich wissen, Gott ist hier, der gerecht macht. Deshalb möchte ich Sie einladen, lassen wir endlich Gott machen. Wunderbar, dass der Apostel Paulus hier dieses Verb benutzt für machen. Gott ist hier, der gerecht macht. Immer wieder, Gott macht gerecht. Gerecht gemacht. Die Kajotai. Von Gott wird der, der an Jesus glaubt. Nicht gerecht gesprochen, sondern gerecht gemacht. Bei Firmen Kontrolleure, die prüfen müssen, ob das, was die Fabrik verlässt, auch okay ist, nicht? Bis hin zu mancher Unterwäsche, wo draufsteht, Kontrolle C, durch die Kontrolle gelaufen, alles okay, nicht? Über unseren Leben mit seiner Unvollkommenheit macht Gott sein okay. Das möchte ich, dass das über meinem Leben ist, obwohl viel falsch ist, dass er sein okay drauf macht. Ich habe alles in Ordnung gebracht. In Ordnung gebracht. In Ewigkeit. Herrliche Verb machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Apostel Paulus, Gott hat mich gerecht gemacht. Psalm 100. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Liebe Schwestern und Brüder, dass wir hier sitzen. Wunder Gottes. Dass er uns zu sich gezogen hat. Das Machen Gottes. Und den wenigen Jahren, die uns geschenkt sind in diesem Leben, die sollen doch erfüllt sein vom Machen Gottes. Und jetzt lassen wir diesen Gott doch auch machen, dass er uns gerecht macht. Ich habe jetzt viel vom Apostel Paulus gesprochen. Er hat uns das auch wichtig gemacht im Zusammenhang mit der ganzen Bibel, mit dem, was Jesus uns wichtig gemacht hat, die Propheten. Aber ein Zentralabschnitt ist 1. Korinther 1,30. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Als Jesus sein Leib und Blut gegeben hat für uns, da hat er sich mit uns Menschen blutsverwandt gemacht. Erlösung für die vielen. Todernst, blutig ernst war sie da. Ihr gehört zu mir. Ich mit meiner Gerechtigkeit möchte euch gehören. Ihr sollt Anteil haben an meiner Gerechtigkeit. Eins der ganz großen Bibelworte, aber es gibt ja eigentlich bloß noch große Bibelworte, muss uns bloß aufgehen. Eins, das mich in besonderer Weise einmal getroffen hat. Jeremia 9. Wer sich rühmen will, der rühme sich. Unsere Welt ist ja voll von Ruhm, gell? Der Kaiser Beckenbauer, der Kaiser Franz wird 60 Jahre, unser Kaiser, gell? Ruhm! Und all die Kandidaten für die Wahl posaunen ihren Ruhm hinaus oder ihre Ohnmacht, wie man gerade will. Wer sich rühmen will, heißt in der Bibel, der rühme sich, dass er mich kenne. Nicht meine Christlichkeit, mein vorbildliches Leben. Ich kenne Gott, ich habe angefangen, Gott kennenzulernen. Ja, und was denn bei Gott? Herrlichkeit der Schöpfung? Auch. Der rühme sich, dass ich Recht und Gerechtigkeit anrichte auf Erden, übe auf Erden, praktiziere, denn solches gefällt mir. Es macht Gott Spaß, Gerechtigkeit zu wirken. Wie ein Töpfer, das Bild wird in der Bibel oft gebraucht, aus Ton etwas gestaltet, was er vor sich sieht. So möchte er aus uns, verpfuschtem Ton unseres Lebens, Gerechtigkeit schaffen. Jetzt lassen wir doch endlich diesen treuen Gott auch bei uns bewusst machen. Lieber ewiger Gott, du Schöpfer, in deiner heiligen Kraft kannst du auch mit dem vielen falschen, zerbrochenen, verpuschten, schmutzigen unseres Lebens, unnützen, etwas anfangen, neu gestalten. Nicht Herrlichkeit, aber Gerechtigkeit. Nicht Heiligkeit, die kommt einmal in der Ewigkeit, aber Gerechtigkeit. Danke, dass du das wirken willst, dass du uns dies große Angebot gemacht hast. Vergib, dass wir es bisher gar nicht richtig geschätzt haben. Und lass uns jetzt, so wie du, Jesus, uns das gesagt hast, hungern und dürsten nach dieser deiner Gerechtigkeit und erfahren, dass man satt werden kann, dankbar werden kann, getrost werden kann, selbst im Leiden. Du machst uns gerecht, du treuer Knecht. Lob sei dir. Amen. Also wir wollen singen jetzt von dem Lied 252. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuggel, das ist eines der Lieder, das diese Gerechtigkeit des Herrn Jesus besingt. Ach, für den Eidlingen gibt es ja Schwestern, die die Gabe haben, Lieder zu schaffen. Ich wünschte mir, dass ein Lied geschaffen wird, in dem das drin Gott macht gerecht. Gott macht gerecht. Also, aber wollen wir alle fünf Strophen einschließlich 4a, 3b singen? Es lohnt sich, jawohl, wir singen durch dieses große Lied von Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf. Wissen Sie, der Graf Zinzendorf war ja eine noble Gestalt, bis in die Kleidung hinein. Die Leute sind automatisch aufgestanden, wenn sie ihm begegnet sind. In Amsterdam wird erzählt, wenn er über den Gehsteig gegangen ist. Früher gab es ja nicht Gehsteige wie bei uns, sondern in der Mitte der schmutzigen Straßen gab es einen schmalen Streifen, auf dem man die angesehenen Leute gehen konnten. Die anderen mussten in Schmutz gehen. Und in Amsterdam, die Leute wussten nicht, dass der Reichsgraf war, aber er hat so ein Auftreten gehabt, dass die Leute in Schmutz getreten sind, ihn auf dem schmalen Pfad haben laufen lassen. Aber er hat begriffen, nicht meine Kleidung, nicht mein Reichsgrafentitel, nicht meine Tradition ist wichtig, sondern Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Also wir wollen alle Strophen. Bitte? 1, 2, 4 und 5.
Yeah.
dass sie uns diese von Jesus gewirkte Gerechtigkeit groß gemacht haben, die sich auch auswirkt jetzt bis hinein in die Veränderung unseres Lebens und dass wir dann gerecht vor ihm stehen dürfen eines Tages in der himmlischen Herrlichkeit. Und jetzt geht's nur darum, die Glaubenshand auszustrecken und es zu ergreifen, nicht gerecht aus unseren Werken. Vielen Dank, Herr Prälat Schäffbuch. Eine unserer Schwestern, Schwester Christa Weig, tritt morgen die Reise, nein, am Mittwoch, die Reise in die neuen Bundesländer an, und zwar nicht nur mit einem Koffer, sondern mit etwas mehr Gepäck. Sie wird dort einen Dienst tun und da möchte sie gern auch ihre Fürbitte. Und was sie da tut, das soll sie uns jetzt selber sagen.
Drei Dinge möchte ich Ihnen sagen. Das erste ist ein herzliches Dankeschön für alle Ihre vielfältige Unterstützung in den letzten 3 Jahren in den unterschiedlichsten Aufgaben am Bibelwagen, einschließlich Bibelstand und Volksfest und Weihnachtsmarkt und Reisen in die neuen Bundesländer. Ein Bericht darüber ist bereits in Arbeit, aber ein herzliches Dankeschön noch einmal. Das zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist eine Information. Es gibt in Chemnitz die Evangelikale Stiftung, eine Gruppe von Personen, zu den Beratern gehören auch Pfarrer Theo Lehmann und der Jugendevangelist Lutz Schäufler. Die unterstützen evangelistische Projekte in Sachsen, schwerpunktmäßig in den neuen Bundesländern insgesamt, dass Leute Jesus kennenlernen und zum Glauben an ihn kommen. Es gibt dort seit gut einem Jahr eine Stelle, die Stelle der Kinderevangelistin, die eine junge Diakonin von Moritzburg 1 Jahr lang ausgefüllt hat. Und Anfang des Jahres haben nun die Berater der Stiftung das Mutterhaus oder die leitenden Schwestern gebeten, mich dahin zu entsenden, um diese Aufgabe zu übernehmen. Es wird vorwiegend ein Reisedienst sein in die Kirchengemeinden, die anfragen. Ich werde dort Kinderbibelwochen halten, Kindernachmittage, also alles, was mit Kindern zu tun hat, um Kindern Jesus lieb zu machen. Damit verbunden ist auch mit einer Mitarbeiterschulung. Man will ja nicht nur so als Solotänzer einfliegen, sondern auch in Kontakt mit den Mitarbeitern vor Ort sein, dort die jungen Christen anleiten, eine missionarisch-evangelistische Kinderarbeit zu gestalten. Und ein weiterer Schwerpunkt ist die Möglichkeit, Angebote für Familien zu machen. Es ist ja wichtig, dass auch die Eltern Jesus kennenlernen. Ich bin gespannt, wie sich das gestaltet. Es werden sicher auch manche überregionale Aufgaben dazugehören, in Kontakt auch mit den landeskirchlichen Gemeinschaften, mit dem CVJM und Ähnlichem. Durch unsere Bibelwagenreisen, die ja ihre Erweiterung erfahren haben seit 3 Jahren, also nicht nur eine Woche Thüringen, sondern auch eine Woche Sachsen, sind auch gute Kontakte gewachsen, über die ich mich sehr freue. Und als wir jetzt im Juni dort waren und ich dann in manchen Orten sagen konnten, ja, ich ziehe demnächst hierher, ist mir sehr viel Offenheit begegnet. Ich denke, Sie werden im Freundesbrief informiert und Sie können auch unter evangelikale-stiftung.de ins Internet gucken. Und das Dritte, das ich Ihnen sagen möchte, ist die Bitte, die herzliche Bitte um Gebetsunterstützung, dass ich diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, auch dort Sachsen und vielleicht darüber hinaus wahrnehmen kann. Es fällt mir auch nicht ganz leicht, weil ich mir sehr überlegt habe, was habe ich als sogenannte Wessi denn den Brüdern und Schwestern im Osten zu sagen, die ihren Glauben ja unter ganz anderen Bedingungen gelebt haben. Aber wenn Jesus ruft und sendet, dann geht man auch, und ich gehe auch gern, weil da manche Kontakte schon sind. Ich bitte Sie herzlich, diese Arbeit zu unterstützen, dass ich recht hinhören kann, herausfinde, was da an Gestaltung der Arbeit nötig ist, dass ich eine Gemeinde finde. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben nicht in einer Kirchengemeinde übers Mutterhaus angestellt. Das ist auch ganz ungewohnt, dass ich die Gemeinde finde, in der ich auch Unterstützung finde, einen Gebetskreis aufbauen kann und dass Jesus offene Türen schenkt. Es sind jetzt verschiedene Anfragen da. Im Oktober und November sind verschiedene Dienste, die ich dann auch vorbereiten will. Also vielen Dank für alle Unterstützung.
Lassen Sie uns gleich noch dafür beten. Herr, zunächst möchten wir dir danken, dass das überhaupt möglich ist, jemanden in die neuen Bundesländer zu entsenden, dass du politisch die Voraussetzungen dafür geschaffen hast. Und nun bitten wir dich, gib du, Schwester Christa, offene Türen, das hörende Ohr und die richtigen Kontakte und lass doch die Herzen der Kinder weit offen sein und auch die der Mitarbeiter. Rette du Menschen dort in Sachsen und darüber hinaus. Danken dir für alles, was da an Arbeit geschieht, aber wir wissen auch, dass es noch viel zu wenig ist. Bitte, Herr, schaff du viel, viel Frucht und behüte Schwester Christa auch auf der Fahrt. Und danke, Herr, dass du mitgehst mit ihr und auch mit uns jetzt. Segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Noch einige Ansagen. Nächsten Sonntag wird Pfarrer Hartmut Schmid, Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus, die Bibelstunde halten. Der Mittwochkreis beginnt noch nicht kommenden Mittwoch, sondern in 8 Tagen, am 21. September. Wir möchten heute schon hinweisen auf eine Veranstaltung, die am 22. Oktober sein wird. Und zwar hat die Freie Evangelische Schule in Reutlingen wieder einen Tag für Eltern, Lehrer und Erzieher mit einem sehr interessanten Programm. Wer sich dafür interessiert, der nehme sich draußen so einen roten Prospekt mit. Letzten Sonntag wurde darauf hingewiesen, dass es von der Arbeit von Schwester Edeltraud Schmidt in Esquel, Argentinien, so ein Gebetsinfoblatt gibt mit Bildern auch. Und die liegen draußen am ehemaligen Schriftentisch rechts auf. Wenn Sie es bestellt haben, nehmen Sie sich eins weg und streichen Sie Ihren Namen durch. Und wer noch eins haben möchte, schreibe seinen Namen noch dazu. Und dann seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.